hören Lebensgeschichten über E.T.A. Hoffmann aus Briefen und Tagebüchern erzählt. Folge 3. Mein Name ist Claudia Schinske. 1804 hatte E.T.A. Hoffmann in Warschau eine juristische Stelle als Regierungsrat am dortigen Gericht erhalten. In seiner freien Zeit widmete er sich vor allem der Musik. Für seine berufliche Tätigkeit als Jurist und seine musikalischen Projekte erhielt er Anerkennung. Das glückliche Leben Hoffmanns in Warschau war jedoch nicht von langer Dauer. Er ahnte es bereits 1805 und schrieb an seinen Freund Hippel. Zitat: Während des Jahres, das ich dir nicht schrieb, habe ich ein angenehmes, künstlerisches Leben geführt. Ich habe komponiert, gemalt und nebenher ziemlich gut Italienisch gelernt. Allein die Russen werden es wohl nicht erlauben, dass ich hier bleibe. Zitat Ende. Hoffmann hatte die politische Situation richtig eingeschätzt. Ein Jahr später, 1806, wurde die preußische Armee durch die französischen Truppen in den Schlachten bei Jena und Auerstedt besiegt. Anschließend zog Napoleon in Berlin ein und ließ Preußen durch seine Armee besetzen. Wenig später marschierten die französischen Truppen unter Napoleons Führung auch in Polen ein. Am 28. November 1806 kamen die französischen Truppen nach Warschau. Noch am gleichen Tag erging der Befehl, die dortige preußische Regierung aufzulösen. Die preußischen Beamten wurden daraufhin entlassen. Hoffmann verlor seine juristische Stellung und war nun arbeitslos. Etwas Geld konnte er in den vergangenen Jahren beiseite legen. Aber seine finanziellen Mittel waren knapp. Um Geld zu sparen, zog er mit seiner Familie in eine Dachkammer des Palais der Musikalischen Gesellschaft. Schließlich schickte er seine Frau und seine kleine Tochter Cecilia zu ihren Verwandten nach Posen. Dort waren sie versorgt und in größerer Sicherheit. Sein Freund Julius Eduard Hitzig ging nach Berlin. Er selbst blieb in Warschau zurück. Ein Unglück kommt selten allein. Hoffmann, mit dessen Gesundheit es grundsätzlich nicht zum Besten stand, erkrankte plötzlich schwer. Im April 1807 schrieb er an Julius Eduard Hitzig nach Berlin, Zitat: Bald nachdem sie abgereist waren, wurde ich wieder kränker und musste die Stube hüten. Am Ende fuhr mir der Krankheitsstoff überall heraus, so dass ich abends einen phosphorischen Glanz um mich verbreitete, weshalb der Doktor anfing, mit allerlei Mitteln mein Blut zu reinigen, womit er noch jetzt beschäftigt ist. Darüber hat sich der Bestand meiner Kasse so verringert, dass ich an eine Reise nicht denken kann und umso mehr sitzen bleiben muss, als ich außerstande bin, hier Geld aufzutreiben. Zitat Ende. Nachdem sich sein gesundheitlicher Zustand gebessert hatte, ging Hoffmann auch nach Berlin. Er machte zuvor noch einen Abstecher nach Posen, um seiner Frau und seiner zweijährigen Tochter Cecilia wieder zu begegnen. Es war das letzte Mal, dass er Cecilia sah, da sie kurz darauf verstarb. Mitte Juni traf Hoffmann in Berlin ein, mietete sich ein Zimmer und versuchte, seine Verhältnisse zu ordnen. Seine Bemühungen, Geld zu verdienen, waren zunächst nicht erfolgreich. Zudem wurde ihm gleich zu Beginn das wenige Geld, das er noch besaß, gestohlen. Die preußischen Behörden gewährten den stellungslos gewordenen Beamten zunächst keine Unterstützung. Verwandte hatte er in Berlin nicht mehr. Hoffmann war mittellos und ganz auf sich allein gestellt. Mitunter konnte er sich tagelang nur trockenes Brot kaufen, sodass seine Lebenssituation sehr bedrückend war. Ende August 1807 schrieb Hoffmann aus Berlin-Mitte an Hitzig nach Potsdam. Zitat: Am liebsten wünschte ich ein Unterkommen als Musikdirektor bei irgendeinem Theater. Und da wäre es wohl auch ersprießlich, mich im Reichsanzeiger auszubieten. Wo kommt der Reichsanzeiger heraus? Was muss man tun, um das Einrücken zu bewirken? Baldige Antwort, bester Freund. Zitat Ende. Einige Tage später wurde Hoffmanns Stellungsgesuch veröffentlicht. Dass er Jurist war, hob er nicht hervor. Dafür schilderte er seinen musikalischen Werdegang, erwähnte seine bereits aufgeführten Kompositionen und inserierte, dass er eine Stellung als Direktor eines Theaters oder einer Kapelle suche. Auch die Regie eines Theaters wollte er gern übernehmen. Jeder, der ihm ein Angebot unterbreiten konnte, sollte sich an den Regierungsrat Hoffmann in Berlin, Friedrichstraße Nummer 179, wenden. Er hoffte, dass ihm nun der Durchbruch einer künstlerischen Laufbahn gelingen und er nicht mehr in sein juristisches Arbeitsumfeld zurückkehren würde. Tatsächlich erhielt er ein Arbeitsangebot aus Bamberg von Julius Graf von Soden, der das dortige Theater leitete. Hoffmann sollte im Herbst 1808 seine neue Tätigkeit aufnehmen. Die preußische Regierung hatte ihm doch noch eine finanzielle Unterstützung gewährt, auch sein Freund Hippel half ihm schließlich mit Geld aus. Zumindest die Summe für die Reise nach Bamberg besaß er nun. Hoffmann holte seine Frau in Posen ab. Am 1. September 1808 trafen beide in Bamberg ein. An Hippel schrieb Hoffmann, Zitat: Ich fand alles anders, als ich erwartet hatte. Soden hatte das Theater einem gewissen Kuno abgetreten. Dass mir das nicht behagen konnte, war natürlich. Und umso weniger, als meine Zeit aufgeopfert und das Ganze ein Spiel um taube Nüsse war. Zitat Ende. Einige Wochen später äußerte sich Hoffmann in einem Brief an Julius Eduard Hitzig in Berlin über seine Lebenssituation in Bamberg. Zitat: Wie schlecht ich unter solchen Umständen mit meinem Enthusiasmus für die wahre Kunst und mit meinen Vorschlägen und Plänen, das Ganze nur zu irgendeinem Grade der Vollkommenheit zu erheben, angekommen bin, können Sie sich wohl denken. Dies hat denn auch zur Folge gehabt, dass ich bereits seit 2 Monaten mein Musikdirektorat gänzlich aufgegeben habe. Zitat Ende. Bereits vor Antritt seiner Stelle in Bamberg hatte Hoffmann Bedenken geäußert, dass ihm die jährliche Vergütung von 600 Gulden für den Posten eines Musikdirektors als Lebensunterhalt nicht ausreichen könnte. Noch von Berlin aus zog er Erkundigungen ein, ob es in Bamberg einen Bedarf für private Musikstunden gab. Hoffmann hatte die Absicht, mit Klavier- und Gesangsunterricht sein Gehalt aufzubessern. Tatsächlich fand er einige Schülerinnen in Bamberg und konnte sich mit Stunden geben finanziell mehr schlecht als recht durchschlagen, nachdem sein Engagement am Theater aufgelöst wurde. 1809 zog er in Bamberg mit seiner Frau noch einmal um. In dieser Wohnung befindet sich heute das E.T.A. Hoffmann Museum. Sein späterer Verleger Karl Friedrich Kunz schilderte Hoffmanns Lebensverhältnisse in jenem äußerst schmalen Haus. Im Erdgeschoss und in der ersten Etage wohnte der Vermieter Hoffmanns. In der zweiten Etage lebte Hoffmann mit seiner Frau. Darüber, in dem kleinen Dachstübchen mit Dachgaube, war hingegen Hoffmanns Schlafzimmer untergebracht. In diesem winzigen Stübchen befindet sich noch immer ein Luftloch mit Klappe, das Hoffmann zu allerlei Späßen diente. Er nutzte es zur Unterhaltung mit seiner Frau, wenn sie sich in der Stube darunter befand, oder zu komischen Überraschungen, indem er beispielsweise ein langes Handtuch herabhängen ließ oder seine Stiefel herabwarf. Im Januar 1811 war Hoffmann krank und notierte in das Tagebuch. Zitat: Schlaflose Nacht, sehr krank, gefiebert und fantasiert. deutliche Ahndung, dass Julchen kommen würde. Und sie kam den Vormittag. Nach Herr Dr. Speyer, viel Schmerz ausgestanden, doch gelesen im Goethe. Zitat Ende. Wer aber war Julchen, deren Krankenbesuch Hoffmann erwartete? Sie hieß Julia Mark und war eine Schülerin Hoffmanns aus wohlhabendem Haus, der Gesangsunterricht erteilte. Als er sie kennenlernte, war sie 13 Jahre und Hoffmann 20 Jahre älter. Sie muss eine schöne Gesangsstimme gehabt haben und beeindruckte Hoffmann nachhaltig. Gemeinsam mit ihr sang er im Duett Stücke aus Mozarts Don Giovanni, aber auch von Hoffmann selbst komponierte Stücke und verliebte sich. Sein Tagebuch aus jener Zeit gibt davon beredtes Zeugnis. Er muss sich in großer Gefühlsaufruhr befunden haben, denn er fürchtete, wahnsinnig zu werden und hatte Selbstmordgedanken. Zitat: Hol der Teufel die kuriose Stimmung. Entweder schieße ich mich tot wie ein Hund oder ich werde toll. Vormittags Julia Mark. Erotisches Gespräch. Beinahe zu viel verraten. Tolle Streiche, die zum Verderben führen, das mir denn doch unvermeidlich droht. Ich wollte, es wäre Schlafenszeit und alles vorbei. Innerer Wurmfraß. Zitat Ende. Hat Julia Mark Hoffmanns Gefühle erwidert? Vermutlich hatte sie Achtung vor ihrem Lehrer und fand ihn sympathisch. Aus den Gefühlen Hoffmanns konnte keine reale Liebesbeziehung entstehen. Er war verheiratet und die Mutter Julias hatte einen anderen Mann für ihre Tochter im Sinn. Der reiche, moralisch jedoch zweifelhafte Kaufmann Johann Gerhard Krepel aus Hamburg, der zur Verwandtschaft gehörte, sollte Julias Ehemann werden. Das Geld bestimmte die Entscheidung der Mutter. Als Julia 16 Jahre alt war, erfolgte die Verlobung. Anlässlich eines Ausflugs waren auch Hoffmann und seine Frau als Teilnehmende eingeladen. Als sich Julias Verlobter derart betrank, dass er das Gleichgewicht verlor und hinstürzte, war es um Hoffmanns Selbstbeherrschung geschehen. Vor der Gesellschaft erhob er gegen die Verbindung laute Vorwürfe und wurde daraufhin des Hauses verwiesen. »Gnädige Frau, da liegt ihr Schwiegersohn, die Sau«, soll er gerufen haben. Hoffmann sollte Recht behalten. Die Ehe Julias war nicht glücklich und wurde einige Jahre später geschieden. Hoffmanns Frau Mischer entging die Verliebtheit ihres Mannes nicht. Zwischen den Eheleuten gab es Eifersuchtsszenen. Es ist schwer vorstellbar, dass Hoffmann aus eigenem Antrieb am folgenden Tag ein Entschuldigungsschreiben verfasste. Vermutlich riet ihm seine Frau Mischer zu diesem Schritt, da er auf einen guten Leumund als privater Musiklehrer angewiesen war. Kurze Zeit später wurde Hoffmann durch seine unerfüllte Liebe literarisch inspiriert, indem er das Julia-Erlebnis in der Erzählung Don Juan in Poesie wandelte, und auch in späterer Zeit wird er die Erinnerung an das Geschehene in weiteren Erzählungen reflektieren. Nebenbei bemerkt ist Julia Mark eine Großtante jenes späteren Franz Mark, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Künstlervereinigung der Blaue Reiter angehören sollte. Die Erzählung Don Juan wurde in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung in Leipzig veröffentlicht. Bereits 1809 hatte sich Hoffmann beim Verleger der Zeitung Friedrich Rochlitz um eine Mitarbeit beworben. Die Allgemeine Musikalische Zeitung gehörte zu den wichtigsten Musikfachblättern der damaligen Zeit. Friedrich Rochlitz gab sie von 1798 bis 1848 heraus. Zitat: Vielleicht könnte ich mit der Redaktion der musikalischen Zeitung in nähere Verbindung treten und zuweilen Aufsätze und auch Rezensionen kleinerer Werke einliefern. Eure Wohlgeborenen würden mich ganz außerordentlich verbinden, wenn sie die Güte hätten, sich dafür zu interessieren und mich mit den Bedingungen, unter denen es geschehen könnte, bekannt machten. Zitat Ende. Bereits 2 Wochen später erhielt Hoffmann eine Zusage des Herausgebers. Zitat: Die Bedingungen, unter welchen Sie mich zum Mitarbeiter an der musikalischen Zeitung zulassen wollen, sind, wie ich sie mir dachte, ganz der Sache angemessen und mir sehr angenehm. Zitat Ende. Damit begann E.T.H. Hoffmanns schriftstellerische Laufbahn als Mitarbeiter bei der Allgemeinen Musikalischen Zeitung. Hoffmann verfasste Besprechungen der Kompositionen Beethovens, Mozarts, Glucks und zahlreicher weiterer Themen. Unter der Rubrik Miscellen, was vom Lateinischen hergeleitet mit Krümchen oder Körnchen übersetzt werden kann, erschienen auch Erzählungen Hoffmanns, die einen Bezug zur Musik hatten. Er war 33 Jahre. In den ihm verbleibenden knapp 13 Lebensjahren entstand nun sein gesamtes literarisches Schaffen, das wir kennen. Die erste veröffentlichte Erzählung im Jahr 1809 hieß Ritter Gluck. Hoffmann thematisierte insbesondere die Aufführungspraxis der Opern Christoph Willibald Glucks, der bereits 1787 verstorben war. Hoffmann empfand die musikalische Aufführungspraxis von Glucks Kompositionen um 1800 als nicht werkgetreu. Die Erzählung Ritter Gluck entstand schon vor Hoffmanns Umzug nach Bamberg, so dass er sie bereits in der Schublade hatte. Im März 1809 notierte Hoffmann in das Tagebuch: Zitat: Den Ritter Gluck gedruckt gelesen. Es ist sonderbar, dass sich die Sachen gedruckt anders ausnehmen als geschrieben. Zitat Ende. Nach dem Erlebnis mit Julia Mark erschien am 31. März 1813, wie bereits erwähnt, in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung Hoffmanns Text Don Juan. Um was geht es inhaltlich in diesem Text? Es handelt sich um eine fiktionale Erzählung, die in 3 Abschnitte gegliedert ist. Im ersten Abschnitt der Erzählung genießt der Ich-Erzähler die Aufführung der Oper Don Juan von Mozart, die heute Don Giovanni genannt wird. Der Erzähler befindet sich allein in einer Loge mit der Nummer 23. Dort erscheint plötzlich eine Hauptdarstellerin der Oper, Donna Anna, obwohl die Handlung auf der Bühne ihren Fortgang nimmt und es somit nicht logisch sein kann. Zwischen Erzähler und der Darstellerin der Donna Anna findet ein Gespräch über Musik statt. Im 2. Abschnitt verfasst der Erzähler einen Brief an einen fiktiven Freund Theodor, in dem er die Oper eingehend analysiert. Im 3. Abschnitt meint der Erzähler, den Gesang Donna Annas in weiter Ferne, mitten in der Nacht um 2 Uhr zu hören. Am nächsten Tag muss er jedoch erfahren, dass die Sängerin der Rolle der Donna Anna in der Nacht verstorben ist. Gleich zu Anbeginn also geht es in Hoffmanns Erzählungen recht spukhaft zu. Hoffmanns späterer Verleger Kunz überliefert uns, dass Hoffmann es nicht leugnete, bei der Schilderung der Donna Anna in seiner Erzählung an seine Gesangsschülerin Julia Mark gedacht zu haben. Im Bamberger Theater existierte zudem eine Fremdenloge, die es heute nicht mehr gibt. Hoffmann soll sie öfters genutzt haben, um sich Vorstellungen anzusehen. Von dort aus konnte er die Oper Don Juan bis 1812 insgesamt 6-mal erleben. Als Fan der Musik Mozarts wird er tatsächlich alle Vorstellungen gesehen haben. Somit durchdringen sich Realität und Fantasie in dem Text Hoffmanns. Das Einbrechen des Übernatürlichen, Unheimlichen in das Alltägliche findet sich auch in Hoffmanns späteren Erzählungen wieder und wird zu einer bezeichnenden Eigenschaft seiner literarischen Texte. Trotz Hoffmanns beruflicher Bemühungen war seine finanzielle Situation bedrückend. In das Tagebuch notierte er in jener Zeit, Zitat, in der höchsten Not den alten Rock verkauft, um nur fressen zu können. Zitat Ende. Bereits 1809 hatte Hoffmann seinen späteren Verleger Karl Friedrich Kunz kennengelernt, von dem bereits einige Male die Rede war. Er war 10 Jahre jünger als Hoffmann, Weinhändler und an Literatur interessiert. In Bamberg besaß er einen Weinkeller, wo Hoffmann und Kunz regelmäßig zusammentrafen, Wein tranken und miteinander über Gott und die Welt diskutierten. In diesem Weinkeller müssen wohl beide auf den Gedanken gekommen sein, dass Kunz die literarischen Texte Hoffmanns verlegen wird. Sie schlossen einen Vertrag über ihre zukünftige Geschäftsbeziehung, die der Beginn für Hoffmanns literarischen Erfolg ist. Im März 1813 trug Hoffmann in das Tagebuch ein, Zitat, mittags bei Kunz, Kontrakt wegen Literatur. Zitat Ende. Anfang 1813 erhielt Hoffmann zudem unerwartet ein Engagement bei der Theatertruppe von Joseph Seconda, die abwechselnd in Dresden und Leipzig auftrat. Hoffmann sollte die Musikdirektorenstelle übernehmen. In das Tagebuch schrieb Hoffmann, Zitat, ganz unerwartet Brief von Leipzig erhalten, worin mir Joseph Seconda die Musikdirektorenstelle anbietet. Nichts gearbeitet, den Kopf voll. Zitat Ende. Und Mitte März heißt es, Zitat, den Brief erhalten, der meine Anstellung bei Seconda richtig macht. Große Freude. Zitat Ende. Seit 5 Jahren lebte Hoffmann bereits in Bamberg. Das Stellenangebot kam ihm gerade recht, da sich für ihn am Bamberger Theater keine berufliche Perspektive mehr ergab. Gemeinsam mit seiner Frau organisierte er den Umzug und reiste nach Dresden ab. Bamberg lag in der französisch besetzten Zone. Dresden hingegen war von preußischen und russischen Truppen besetzt, die sich dort sammelten, um Napoleon endgültig zu schlagen. Der russische Zar Alexander und der preußische König Friedrich Wilhelm waren nun Verbündete. Auf seiner Reise wurde Hoffmann Augenzeuge der militärischen Wirren der Zeit. Im April 1813 schilderte Hoffmann in einem Brief seinem Verleger Kunz seine Reise nach Dresden. Zitat, Chemnitz ganz voller Truppen, von allen Waffen. Nun wurde es immer voller und voller. Munitionswagen, Kanonen, Infanterie, Kavallerie auf dem Marsch vorwärts begriffen. Endlich, endlich Dresden. Man kann sich gar nicht denken, wie lebhaft es hier ist. Die ganze Nacht erschallen Hurras und russische Volkslieder. Es ist ein Leben und Regen ohnegleichen. Russische und preußische Offiziere umarmen sich auf den Straßen und aus allen Tavernen hört man die Namen Alexander und Friedrich Wilhelm. Zitat Ende. Damit endet dieser Teil meiner Podcast-Reihe. Sie hörten Lebensgeschichten über den Schriftsteller E.T.A. Hoffmann aus Briefen und Tagebüchern erzählt, Folge 3. Es sprach Claudia Schinske. Idee und Musik Claudia Schinske. Das Impressum und weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen und freue mich auf Sie zu meiner nächsten Fortsetzung.